Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Seit Jahrhunderten lesen Eltern klassische Märchen vor, bei denen die Zeit stehen geblieben ist. Viel zeitgemäßer wären ja Versionen wie Rapunzel hat keinen Kita-Platz bekommen oder Rotkäppchen braucht dringend einen Medienkurs und der Prinz bringt endlich mal den Müll raus. Und obwohl wir unseren Kindern beibringen wollen, nicht mit Fremden zu sprechen, lesen wir ihnen abends Geschichten vor, in denen ein junges Mädchen allein in den Wald geht und dort bei einer Gruppe kleiner Männer einzieht und ihnen erstmal das Kochen und Putzen beibringt. Wir finden, es ist Zeit, mal genauer hinzuschauen. Was erzählen uns diese alten Geschichten über Familie, Rollenbilder und Beziehungen und was übernehmen unsere Kinder möglicherweise davon? Dazu haben wir Silke Wildner eingeladen. Silke ist Coach und Familienbegleiterin und hat selbst ein Märchenbuch geschrieben. Es heißt Der 13. Schlüssel und enthält zeitgemäßere Neufassungen bekannter Märchen. Herzlich willkommen, Silke.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diese Folge.
Ja, schön, dass du da bist. Silke, du sagst, wir brauchen heutzutage Märchen 2.0. Was genau meinst du denn damit und warum sollten wir als moderne Eltern uns überhaupt noch mal so intensiv mit den alten Märchen beschäftigen?
Ja, du hast das gerade selber gesagt. Was geben wir den Kindern da mit? Was steckt da drin? Und wir haben sie ja selbst gelesen. Und da steckt so viel Schichtiges drin zum Thema, wie Familie funktionieren sollte aus Sicht der Märchen. Und wie wir vielleicht sogar selbst als Erwachsene agieren, wie unsere Eltern agiert haben, was wir an die Kinder weitergeben. Und ja, es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn Schneewittchen nicht gleich das Zwergenhaus putzen müsste. Übrigens, das muss sie den Zwergen nicht beibringen. Die wissen das, weil es war picobello, als sie reinkam.
Stimmt.
Na gut, wie beeinflussen die alten Märchen denn das innere Familienbild unserer Kinder? Und warum haben diese Geschichten manchmal mehr Kraft als das, was sie in der Realität dann erleben?
Ja, man kennt das ja selbst, wenn man mal so einen ganz spannenden Krimi liest. Ja, da passiert ja was mit einem. Und alles, was einen emotional antriggert oder teasert, das kann das Gehirn nicht auseinandernehmen, als sei das jetzt nur eine Geschichte oder sei das ein reales Leben. Und ich meine, wo dürfen unsere Kinder denn heute noch gegen Drachen kämpfen, alleine in den Wald gehen, mit bösen Tieren sprechen, um den Wolf jetzt mal anzusprechen? Und da passiert natürlich sehr viel. Die Kinder wollen ja auch mehr erleben. Es ist was passiert, was im Kopf passiert. Und blöderweise passieren genau dann, wenn es so schön spannend ist und so emotional uns anrührt, genau dadurch auch eine gewisse Prägung, weil Kinder lernen aus Geschichten, einerseits auch aus Beobachtung, ja, das Familienbild, das innere Bild baut sich ja erst auf und sie sehen uns als Eltern agieren und nehmen sich ein Vorbild, so ist es leider, auch viel aus Geschichten und ja, und wenn wir dann nicht genau hinschauen als Eltern, passiert eben Folgendes, dass da sich Dinge prägen und man mitnimmt und denkt, das ist so. Und dann kann es später im Beziehungsleben schwierig sein, oder wenn man selber eine Familie gründet, weil das dann unterschwellig wirkt. Und wie gesagt, ein Prinz, der den Müll rausbringt, ich glaube, den will jeder gerne haben.
Okay, lass uns mal über die klassischen Märchen sprechen. Wie genau prägen die denn noch unbewusst unsere Elternrolle und wie nehmen Kinder die Perspektiven in diesen Geschichten auf?
Ja, diese klassischen Märchen. Also was mir sehr aufgefallen ist, als ich mich damit beschäftigt habe, war, warum sind die Mütter böse? Also es gibt ja sehr viele Stiefmütter oder eben die heile Mutter, die meistens aber gar nicht mehr vorhanden ist, sondern frühzeitig gestorben ist. Was ist mit den Vätern los? Also ich habe mich da wirklich gewundert, nehmen wir mal Schneewittchen, das ist ja sein, also wenn wir dem Märchen glauben dürfen, ist es ja sein eigenes Kind. Ja, der König hat sein eigenes Kind mit einer Frau, die er sehr geliebt hat und die Frau ist bei der Geburt gestorben. Er nimmt sich nach, glaube ich, circa einem Jahr eine neue Frau, die böse Stiefmutter, die in einem Konkurrenzverhältnis mit der Stieftochter um die Schönheit steht. Mhm. Sie trachtet ihr im Prinzip nach dem Leben will sie ja auch umbringen lassen vom Jäger, der mit ihr in den Wald gehen soll. Und da frage ich mich, wenn das mein geliebtestes Wunschkind ist, ja, warum bekommt der Vater das nicht mit? Beziehungsweise wenn sie dann ein paar Tage, Wochen, Monate bei den Zwergen ist, warum macht er nichts? Also das ist wirklich was, wo ich ganz große Fragezeichen im Kopf hatte und sagte, wieso darf eine andere Frau so eine Macht über mein eigenes leibliches Kind haben? Was ist mit den Vätern los? Wo sind die denn im Märchen? Und das ist eben was, was halt prägt. Also ich meine, wir müssen uns mal anschauen. Ich habe vor kurzem eure Folge gehört zum Thema Mental Load. Frauen agieren in Familien. Die Mütter haben sozusagen das Reich daheim und die Väter sind meistens abwesend. Und dann haben wir das Problem, dass wir das genau dieses Bild halt auch durch Beobachtung an die Kinder weitergeben. Das heißt, es ist okay, wenn Papa nicht da ist. Ja? Mama ist ja da. Aber dadurch fehlt im Prinzip die väterliche Rolle. Und eine väterliche Rolle sieht eigentlich anders aus, als die Märchen sie uns beibringen.
In Märchen wie Rotkäppchen, Schneewittchen oder auch der Froschkönig finden wir ja auch sehr viele patriarchale Botschaften und auch Erziehungsmethoden. Erklär mal, du hast gerade schon ein bisschen angefangen, aber was steckt denn da alles drin?
Ja, das sind natürlich heftige Dinge. Also das Rotkäppchen ist ja erstmal eigentlich noch ein viel zu junges Kind. Ja, und sie wird auf Gehorsam geprägt. Ne? Also, ne, du musst das und das machen und wehe, du gehst einen Meter zu weit links oder rechts oder sonst irgendwas. Und sie läuft ja wie ein Roboter fast schon los. Und die Mutter im Rotkäppchen sagt ja noch was und schnüffelt nicht so bei der Oma zu Hause rum. So, also sie suggeriert gleich ganz viel, was das Kind eigentlich die ganze Zeit falsch machen würde, wo ich sage, geht's noch? Also aus heutiger Sicht würde ich wirklich sagen, das ist ein sehr übergriffiges Mutterverhältnis. Und dann passiert es, sie trägt ein rotes Käppchen. Durch Schneewittchen wissen wir, dass die Farben Weiß, Rot und Schwarz eine gewisse Prägung haben. Rot steht halt für die, sage ich mal, für die Frau, ja, nicht mehr das junge Kind. Und der Wolf sieht das halt. Und da frage ich mich, wenn der Wolf jetzt für das Männliche steht und es wird ja als männliche Person gezeigt, warum darf er das? Ja, also warum darf er im Prinzip übergriffig sein? Im Prinzip bei Rotkäppchen erfahren wir, dass er dann auch das Kind und die Großmutter verspeist. Und da sage ich, wenn das eine Vaterrolle ist oder eine männliche Rolle, warum darf ein Mann so, sage ich mal, übergriffig handeln und warum darf dieses Kind, also warum wird das nicht geschützt? Das müsste doch eigentlich, und so würde ich jetzt Vaterrolle definieren, also wirklich Mann, König oder wie wir sie alle nennen wollen, die wir uns ja alle wirklich sehnlichst wünschen als Frauen. Warum darf der das? Der muss doch sehen, dass dieses Kind viel zu jung ist. Okay, sie trägt das rote Zeichen, aber das darf doch keine Ausrede sein. Der muss doch die Augen aufhaben, der ist doch erfahren. Ja? Warum darf da sowas stattfinden? Und wenn wir es ganz hart betrachten, ist es so, dass ein Verspeisen im Märchen die Symbolkraft hat von einem sexuellen Übergriff. Das heißt, hier geschieht unterschwellig, wenn man das jetzt mal so auseinander nimmt, unglaublich viel. Und eigentlich müsste Der Wolf ist nämlich eigentlich ein sehr soziales Tier im Rudel. Das heißt, da gucken die Leitwölfe oder die Wölfe generell nach der Sippe, also auch nach den Kindern. Das heißt, der Vater hat eigentlich eine Schutzfunktion, egal ob sein eigenes Kind ist oder nicht. Und er ist sozial und präsent auch in der Gruppe. Und das sehe ich in Rotkäppchen leider nicht. Genau.
Okay, aber ist es nicht so, dass dieses Märchen eigentlich sozusagen den Kindern ja beibringen sollte, auf dem Weg zu bleiben? Also ich habe das jetzt wirklich bildlich, das mag an meiner Neurodiversität liegen, aber wirklich bildlich eher interpretiert. Also diese Warnung, pass auf, geh nicht vom Weg ab, sonst passiert dir was, das auf jeden Fall. Ob es jetzt ein sexueller Übergriff ist oder nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, ist aber, also kann schon sein, sozusagen. Also ist das nicht eine Warnung einfach für Kinder gewesen? Mach mal das lieber so und so, damit dir nichts passiert?
Ja, natürlich. Und da haben wir schon wieder eine Prägung drin, weil das wird nämlich nur den Mädchen suggeriert im Märchen. Ich kriege wenige, also ich habe eigentlich noch kein Märchen entdeckt, wo ein Junge nicht vom Weg abgehen soll. Ja, meistens ist es sogar so, dass Jungs eher zögerlicher sind in Märchen und dann häufig durch schwierige Situationen aus dem Haus geschickt werden oder die Welt erobern sollen oder auch wenn sie vielleicht nicht so besonders intelligent ist. Wir haben häufig einen Tölpling im Märchen. Also geh raus, wag es, probier es. Oder es gibt eine Notsituation, dann muss er es sowieso wagen. Und bei Mädchen heißt es einfach, kein Millimeter links oder rechts. Es wird im Prinzip auch dem Mädchen der Spieltrieb abgesprochen. Ja, also ich meine, das Mädchen geht also erstmal heftig alleine durch den Wald. Ja. Und der Wolf, das ist auch, also der Wolf macht das ja aufmerksam auf die Blumen, die Schmetterlinge und guck mal hier, guck mal da. Und dann fängt es an, ach ja, eigentlich ist es doch total schön. Also eigentlich möchte es ja ein Kind sein. Es ist weiß, es ist die weiße Phase. Sie mag kindlich sein, sie mag verspielt sein, sie darf sich ausprobieren, sie darf viel in der Natur sein. Und das ist ja etwas, was uns da schon weggenommen wird. Das heißt, Mädchen werden sehr schnell auf Gehorsam, Sittsamkeit, Angepasstheit trainiert. Mhm. Und dementsprechend dürfen sie sich gar nicht, schon in den Märchen, gar nicht ausprobieren. Also das finde ich extrem heftig. Und dadurch kommt sie ja auch gar nicht erst sozusagen in ihre kindliche Kraft.
Mhm. Okay, und wie ist es bei Schneewittchen und der Froschkönig? Ich finde es ganz interessant. Erzähl mal einfach weiter.
Ja, also Schneewittchen beispielsweise. Ja, wir haben hier im Prinzip eine, im klassischen Märchen von den Grimm wird gesagt, das ist die böse Stiefmutter. Und da passiert auch schon mal ganz viel, auch für uns Frauen, also uns Eltern. Ja, also einerseits haben wir das Kind und andererseits haben wir die Mutter. Und die Mutter ist ja sehr auf ihre Schönheit bedacht, ja. Und das Kind wird, sage ich mal, akzeptiert, solange wie es eben auch noch nicht langsam Richtung rote Phase geht, also die Fraulichkeit entwickelt. Vorher ist es ein nettes Accessoire, auch von der eigenen Mutter übrigens. Die sagte, oh, ich wünsche mir ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie Ebenholz. Es ist ja eher so, als würde man es im Modekatalog bestellen, ja. Mal ganz ehrlich, hardcore gesagt, ja. Und dann ist es so, dass wir hier lernen als Frauen, ja, dass das wichtigste Gut in unserem Leben ist die Schönheit und die Jugendlichkeit. Das heißt, alles, was dem entgegenläuft, muss irgendwie bekämpft werden. Also da kommen Frauen in ein sehr unschönes Bild. Und also gut, man kann sagen, es ist nicht die eigene Mutter, sei es dahingestellt. Ja. Mhm. Das heißt, wir Frauen lernen schon sehr viel aus diesem Märchen. Von wegen, wir müssen immer super schön sein und immer wie aus dem Ei gepellt. Und ich meine, welche Mutter kann das leisten? Ja. Und das Mädchen wird dann entsprechend, obwohl sie ja, was kann sie denn für ihre Schönheit, für ihre Lebensfreude? Also auch hier, sie ist sehr lebensfreudig. Ja. Das soll wieder unterbunden werden. Ja. Das ist der Stiefmutter ein Dorn im Auge und sie möchte sie dann loswerden, weil anders kommt sie einfach da mit ihrem Hochmut und ihrem Neid nicht mehr klar. Und dann finde ich es heftig, dass Schneewittchen im Prinzip viel zu jung, ja, aus dem Haus, also noch in eine Todessituation kommt, dann bei den Zwergen Unterschlupf findet. Und was ich da heftig finde, ist, statt dass sie dort jetzt einfach ihre Kindheit noch mal genießen kann, vielleicht den Wald erobern kann, vielleicht ein Handwerk lernt oder irgendein Hobby, irgendwas, wo sie sich selbst verwirklichen kann. Was passiert? Die Zwerge sagen ja ganz klar, wenn du unseren Haushalt führst und kochst, Betten machst, wäschst, nähst, strickst und alles schön und ordentlich hältst, darfst du bei uns bleiben und es soll dir an nichts fehlen. Und da frage ich mich erstmal, warum sagt das Kind ja? Wo hat es das gelernt? Ich meine, das ist eine Königstochter. Ja. Also ich habe eine 10-jährige Tochter, da muss ich sagen, nein, das ist völlig irrealistisch. Und drittens, das Zwergenhaus war picobello, als die da angekommen ist. Wer hat es vorher gemacht und wieso kann er das nicht weitermachen? Also das ist das Schneewittchen. Ja. Jetzt kommen wir noch zum Froschkönig. Ja, der ist mir auch übel aufgestoßen, weil, gut, wir haben ja ein Mädchen, sie spielt mit ihrer goldenen Kugel, was eine Symbolik dafür ist, dass sie Kind ist, ja, weiße Phase. Das ist noch diese Unschuld, das ist dieses Vollkommene in der Kindheit, aber es wird ihr langsam langweilig, ja, und sie spielt dann mit dem Ball und ist etwas unbedacht, vielleicht hat sie auch gar keinen Bock mehr auf die Kugel und es fällt halt ins Wasser. Dann kommt dieser Frosch daher und bietet seine Hilfe an, was ja erstmal sehr nett ist, ja, aber im Grunde, macht er etwas Kleines, er holt diese Kugel raus und möchte aber dafür im Leben dieses Mädchens, dieser Königstochter, seinen festen Platz haben. Und da entdecke ich eine Prägung, die ich sehr häufig, ja, fast schon sehr negativ wahrnehme, ist nämlich, wie wird ein Mann ein Mann? Also wodurch wird ein Mann ein Mann? Wodurch, wie können wir Jungs helfen? Wir haben jetzt sehr viel von Mädchen gesprochen. Wie können wir einem Jungen helfen, wirklich später, was wir sagten, auch mal einen Prinzen zu haben, der einen Müll rausbringt? Ja? Also auch wirklich Verantwortung übernimmt für die Familie. Mhm. Und was wir lernen im Froschkönig ist nur, er macht einen kleinen Deal mit ihr, was für sie aber eine ganz große Geschichte ist, weil er will ja in ihr leben. Und sie sagt, der ist voll eklig, der Frosch will ich nicht, ja. Und dann nimmt er sich aber den Platz im Leben und der Königsvater stimmt ihm ja auch noch zu, von wegen so, naja, er hat dir doch geholfen. Und dann haben wir nur, schieb dein Tellerchen rüber, schieb mir das Stühlchen her, ich habe jetzt genug gegessen, bring mich auf dein Zimmer, leg mich in dein Bett und so weiter. Und dadurch lernen wir Frauen schon, und ich meine, das ist ein Mädchen, ganz viel in eine Bemutterungsrolle zu kommen, nicht als Frauen aufzuwachsen, sondern eine Mutter zu werden, ja, sich um einen anderen zu kümmern, auch wenn der einem nur einen ganz kleinen Dienst erwiesen hat, wenn er einen überhaupt einen Dienst erwiesen hat. Und dann, es gibt ja einige Märchenversionen von der Froschkönig, wo das dann so weit gipfelt, dass sie ja noch ihren letzten Ekel überwinden soll, ihn küssen soll. Also heißt ja dieses, ne? Küssefröschen. Küssefröschen. Frösche küssen meine ich, ja. Und das heißt, sie soll alles für den Tun machen. Das ist dieses Machen, dieses Mental Load, dieses viele Schaffen von Müttern in der Familie, das so unterschwellig stattfindet. Und am Ende überwindet sie noch ihr Gefühl. Also sie soll auch gar nicht auf ihr Gefühl hören. Und dann wird er zum Prinzen. Und was macht er? Der nimmt sie am nächsten Tag mit. Der reißt sie aus ihrer Familie. Und das ist auch etwas, was ich beobachte. Also Frauen lernen gar nicht mehr in Frauensippen zu sein oder sich untereinander zu unterstützen. Wir haben immer nur vereinzelte, vor allem Mädchen oder Frauen, ja, oder ne, neu angeheiratet etc. pp. Das heißt, der Mann hat gar nichts getan. Und was lernen Jungs daraus? Na, irgendwann wird schon eine kommen und mich küssen. Ja. Und dann bin ich hier der tolle Hecht und das Leben ist super. Und eine tolle Frau habe ich auch noch. Also da muss ich sagen, du hörst auf.
Ja, das ist spannend, ne? Also da gibt es ja dann die klare Unterteilung und gute und böse Frauen, das lernen ja Kinder dann aus Märchen quasi.
Ja, und die gute Frau ist eben die alles tut und macht. Ja, die liebt, die aufopfernd ist, die nichts für sich selbst zurückhalten möchte. Ja, die Schöne und das Biest ist ja so ein Teil. Der Vater macht ja irgendwas nicht so Gutes, weshalb das Biest ja den Vater dann bei sich behalten möchte. Und dann gibt es den Deal, dass er eingetauscht werden darf und die Tochter opfert sich für ihren Vater, der scheinbar einen Fehler gemacht hat. Ja? Und nur durch ihre Liebe wird dann daraus die große Romanze. Und was lernen daraus Frauen? Dass sie nur Luft und Liebe brauchen, dass sie nichts besitzen. Ich kenne kein Mädchen, das am Ende die Königin wird, ein Königreich hat, was besitzen darf. Nein, sobald da der tolle Mann auftaucht, zack, kommen sie mit ins Königreich. Und wie es dann weitergeht, lernen wir nicht. Also da lernen wir auch nicht, wie Familie funktioniert. Das heißt dann einfach nur, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und ich glaube, jeder, der mal geheiratet hat und Kinder bekommen hat, weiß,
das ist dann
fängt der Spaß doch erst an.
Was sind denn die bösen Frauen im Märchen? Also mir fallen da die bösen Stiefmütter ein und die Hexen wahrscheinlich.
Ganz genau, ganz genau. Und jetzt habe ich schon über diese Phasen gesprochen. Also die weiße Phase wissen wir jetzt, das ist die Unschuld. Mhm. Ja, das ist das Kind. Dann haben wir die rote Phase, das ist das Frauliche. Da kommt auch die Reproduktion, das Kinderkriegen mit da rein, aber auch die Fürsorge. Ja, das heißt, sich wirklich mal um andere auch kümmern. Das sollte eigentlich erst in der roten Phase stattfinden. Warum? Damit wir dann in der schwarzen Phase nämlich nochmal in eine ganz andere Position kommen. Und das finde ich wirklich sehr erstaunlich, als ich mich um diese drei Farben gekümmert habe. Auch habe ja auch Hintergrundliteratur benutzt von Bruno Bettelheim, zum Beispiel Kinder brauchen Märchen, der das sehr, sag mal, patriarchal, tiefenpsychologisch aufarbeitet. Ich hatte dann noch ein anderes Buch von Dr. Grit Ludwig, Die Kristallkugel, da war es sehr matriarchal, spirituell. Und das war ein sehr schönes Spannungsfeld, in dem ich mich da befunden habe. Im spirituellen Buch war ganz klar, was die schwarze Phase ist. Ich las aber erst das andere und da stand nur, ja, schwarz, das ist halt da, ne, Ebenholz, das ist der Fensterrahmen und die Farben und die Haarfarbe. Aber was die schwarze Phase ist, stand nicht in diesem Buch drin. Also da dachte ich mir so, aber wenn das doch die dritte Phase ist und ich komme jetzt langsam selbst in das Thema, wo ich sage, nee, Kinder kriegen will ich nicht mehr. Vielleicht kommt auch irgendwann die Menopause. Und da merke ich auch bei anderen Frauen und Müttern, die dann sagen, ja, wie geht's denn dann eigentlich weiter? Wie geht's denn dann eigentlich weiter mit meinem Leben? Und dann nimmt man sich die Märchen und merkt nur, okay, da haben wir jetzt gerade von der bösen Stiefmutter gesprochen. Das heißt, ich muss einfach alles dafür tun, um jung und knackig zu bleiben. Sage ich, echt jetzt? Warum? Ich will doch gar keine Kinder mehr. Oder wir haben die Hexen. Und die Hexen werden ja sehr düster,
die sind böse,
hässlich, unglaublich hässlich dargestellt. So als hätten die einfach nichts zu tun und hätten ihren großen Spaß daran, im Märchen rumzufingern. Ja? Aber wenn man weiß, was es mit der Hexe auf sich hat, die Hexe ist, sie steht für die schwarze Phase. Ja, und die schwarze Phase bei Frauen bedeutet eben, nachdem man seine Kindheit möglichst, sage ich mal, heilsam erlebt hat, dann was für die anderen getan hat und sich ne, für andere gekümmert hat, dadurch lernen wir Frauen alles, was wir brauchen, um dann in der schwarzen Phase machtvoll und transformativ zu sein. Und das sind die Hexen. Nur, dass das in den Märchen nicht so rüberkommt, was die, was diese schwarze Phase wirklich bedeutet, sondern es wird eher so hingestellt als, naja, die Frauen, die kommen nicht damit klar, dass sie alt werden. Ne? Die nutzen all ihre Macht, um irgendwie da den jungen Mädchen noch eins reinzufahren. Genau, da stand ungefähr so beim Bettelheim drin, wo ich sage, nee, das kann nicht sein. Und ich höre jetzt auch ganz viel aus dem Umfeld so, ja, was kommt denn noch? Was soll denn jetzt noch kommen? Man hat geheiratet, vielleicht ein Haus sich gekauft, Kinder bekommen. Wie geht's denn jetzt weiter? Lohnt es sich überhaupt noch? Und dann, wir Frauen sind in dieser Gesellschaft nur mit dem Thema der roten Phase in Kontakt. Das heißt, Als junge Mädchen werden wir schon darauf hingewiesen, dass wir bald irgendwann Mütter sein werden und müssen entsprechend funktionieren schon im Haushalt, auch ne, geschlechtertechnisch. Mädchen helfen meistens schon viel früher als die Jungs, ja, wenn sie überhaupt helfen müssen. Und wenn dann die rote Phase langsam zu Ende geht, dann überlegen wir mal, wenn wir jetzt so an die Frauen 50 plus denken, was haben wir denn da für Vorbilder in der Gesellschaft? Da fallen mir so Frauen wie Heidi Klum ein, wo ich sage, das ist für mich keine schwarze Phase, das ist fette rote Phase. Ja? Wenn ich jetzt noch höre, dass die Babygerüchte da, oh, vielleicht kriegt sie noch Kinder, wo ich sage, hört doch mal auf mit diesem roten Thema. Hört doch bitte mal auf, was ist denn die schwarze Phase? Oder ich höre Frauen, die sagen, ja, die Kinder kommen jetzt langsam aus dem Haus raus und ja, lohnt sich es überhaupt noch im Beruf jetzt irgendwie Fuß zu fassen? Ja, warum? Weil das Einzige, wie Frauen 50 plus nochmal sichtbar werden und scheinbar eine Funktion in unserer Gesellschaft haben, ist als Oma, da sind wir wieder in der roten Phase, die Fürsorge, oder wenn sie sich um ihren eigenen Partner kümmern, ist auch wieder Fürsorge. Aber Frauen sollten eigentlich mit der roten Phase durch sein mit dem Fürsorgethema. Sie haben ihre Schuldigkeit getan und haben unglaublich viel gelernt, um dann sehr machtvoll, kraftvoll, naturverbunden, sich über die Zyklen der Frauen auskennen, eine wirklich große transformative Aufgabe zu haben. Im Matriarchat beispielsweise, also es gibt ja auch einige matriarchale Gesellschaften noch, die nicht viel patriarchale Prägung abbekommen haben zum Glück, wo man das sehen kann. Da ist es so, dass das sind Frauensippen. Das heißt, die Frauen haben das Sagen. Der Besitz wird von der Ältesten an die Jüngste weiter vererbt, nicht wie hier in den Märchen immer nur von den Männern untereinander. Und zwischen 60 und 66 kommt dieses große Wissen dem ganzen Volk zugute, weil diese Frauen sitzen dann in den Räten, das heißt, sie sind politisch. Sie sind durch ihre Intuition und alles, was sie erfahren und gelernt haben, in einer Rolle, wo sie für die ganze Sippe Entscheidungen treffen können. Ist das nicht schön? Wo sehen wir das denn bitte in unserer Gesellschaft?
Silke, aus all dem höre ich jetzt so ein bisschen heraus, dass es durchaus sinnvoll sein könnte und heilsam, ja, wenn Märchen nicht so das klassische Familienbild vermitteln. Gibt es denn auch bestimmte Märchen, die in schwierigen Situationen, in der sich Familien vielleicht befinden, sogar stärkend oder tröstlich für Kinder sein können?
Ja, und vor allem, ich würde mal sagen, tröstlich für uns Mütter. Okay. Also wir haben ja sehr viel mitbekommen noch von der alten Prägung. Ja, durch die Kriegsszenarien, die unsere Großeltern noch mitbekommen haben, haben ja häufig die Väter in der Familie gefehlt. Das heißt, auch unsere Männer sind häufig in Familien groß geworden oder deren Väter, wo eben diese Vaterrolle, von der ich sagte, dass sie eigentlich so wichtig ist, ja, weil sie das Schützende und das Repräsentierende ist für alle einer Sippe oder einer Familie. Das haben ja viele nicht mitbekommen. Ne? Die Mutter ist daheim, der Vater arbeitet, da ist eine große Lücke. Und gerade für uns Erwachsene, die mit diesen Mustern immer noch sehr stark in Kontakt sind, die sie vielleicht immer noch von der eigenen Schwiegermutter hören oder von der eigenen Mutter hören, wie denn Familie so zu sein hat und dass man sich eben nicht den Mann vielleicht zur Mitarbeit zwingen sollte oder so. Für uns sind die alten Märchen noch sehr, sehr heilsam, weil da eben genau diese Rollenbilder nochmal gezeigt werden. Und Märchen zeigen nämlich auch in ihrer klassischen Form, wie man sich auch aus unschönen Verhältnissen selbst im Prinzip schaffen kann. Ja, wenn man jetzt mal ein bisschen diese Prägung rauslässt, dass man das immer nur mit brav und sittsam. Also Hänsel und Gretel finde ich ja echt übel. Ich habe das mit meiner Tochter gelesen und die wir haben wirklich ein altes Märchenbuch hier, wir haben einen Grünmarker in die Hand genommen. Ich habe mich gefragt, warum möchte ich meinen Kindern keine Märchen vorlesen? Warum lesen andere Eltern ihren Kindern keine Märchen mehr vor? Und da habe ich gemerkt, irgendwas tut mir weh. Irgendwas klemmt hier. Ich habe sie selber früher gern gelesen, weil ich bin tatsächlich auch in einer nicht so schönen Familie groß geworden. Und da fand ich es sehr heilsam zu wissen, oh, egal was hier jetzt gerade passiert, es wird besser. Mein Prinz kommt eines Tages, ja, und ich werde gerettet, ja. Und bei Hänsel und Gretel finde ich es ganz schlimm. Und wir haben wirklich die halbe Geschichte grün angemarkert, was uns nicht gefällt. Und da ist halt immer nur, Hänsel tut und macht, hat seine Ideen und Gretel weinte bitterlich. Und die bringt nichts dazu bei und da muss ich sagen, das glaube ich nicht. Wir Frauen, und das wird uns auch abspenstig gemacht, wir Frauen haben eine Intuition. Und gerade in Notsituationen wissen wir meistens schneller als die Männer, was zu tun ist. Ja, und das dann so zu verkehren, oder auch bei Schneewittchen ist es mir so übel aufgestoßen. Warum lässt die dreimal eine Frau ins Haus, die sie umbringen will?
Ja, sie hat sie ja nicht erkannt.
Das ist so, doch, das spürt man. Das spürt man als Frau. Und deswegen, also für uns ist es sehr heilsam. Aber, und hier muss ich sagen, muss man ein bisschen aufpassen. Also Märchen wurden schon jetzt von sehr langer Zeit, vielleicht schon so aus Jahrtausenden heraus, immer mündlich weitergegeben. Das waren eigentlich gar keine Kindergeschichten, das waren eigentlich Geschichten für Erwachsene. Mhm. Ja, es wurde sehr viel mitgegeben. Man hatte ja noch keine Medien. Das heißt, es waren Erziehungsratgeber, es war so ein bisschen Lebenshilfe, das war aber auch, wie komme ich mit gewissen Situationen klar? Ja, es war das, was hat man sich abends am Lagerfeuer erzählt. Und da ist auch sehr viel heilsames Wissen dran, sehr viel Symbolik versteckt, die unbewusst wirkt. Also nicht nur bei den Kindern in der vorbewussten Phase, auch bei uns. Und dann wurden sie verschriftlicht und das ist im Patriarchat geschehen. Und da wurde viel verändert, ja, durch dieses Niederschreiben. Ja, es war nicht mehr nur von Ohr zu Ohr und jeder hat irgendwie noch was dazu gemacht oder nicht, je nachdem, wie die Zeiten sich auch verändert haben. Das heißt, sie waren schon immer einem gewissen zeitgenössischen Fluss unterlegen. Mit der Verschriftlichung wurden sie einmal fixiert und verändert. Wenn man jetzt beispielsweise weiß, dass 1812 das Schneewittchen niedergeschrieben wurde und in der Urfassung, wie sie weitergegeben wurde und von den Grimm-Brüdern niedergeschrieben wurde, ist es die eigene Mutter, die dem Mädchen nach dem Leben trachtet. Mm. Das hört sich jetzt erstmal heftig an, so von wegen so. Ne? Und das ist eben genau das, worüber wir sprechen. Um 1812 rum wurde dieses patriarchale System schon in die Familien integriert. Das heißt, wir hatten diese kleinen Familien, plötzlich nicht mehr die Großfamilien, diese Aufteilung, einer macht Erwerbsarbeit, einer macht Hausarbeit und das heilige Bild der Mutter. Ja, die Mutter hat sozusagen als Krönung, die Frau hat als Krönung, wenn sie sich um andere kümmern darf und wenn sie ganz viele eigene Kinder bekommt. Ja, was anderes ist für Mütter oder Frauen, es gibt keine Selbstverwirklichung, es gibt keine Macht, es gibt keinen Einfluss. Ja, das ist das höchste Gut. Und das hat dann in der Gesellschaft tatsächlich für Aufruhr gesorgt. Und es hieß, mag sein, dass das vielleicht so ursprünglich da drin ist, aber das geht heute nicht mehr. Ja, das kann nicht sein, dass diese Mutter so böse ist. Das wäre völlig mit dem Bild der heiligen Mutter kollidiert und dementsprechend wurde die böse Stiefmutter draus. Man muss auch sagen, es ist auch damals es wurden sehr viele Kinder geboren. Es ist viel im Kindsbett gestorben worden. Die Hygienemaßnahmen waren noch nicht so hoch. Das heißt, es war durchaus gesellschaftlich drin, dass es Stiefmütter gibt. Ja, aber tatsächlich, und das finde ich, dann, wenn man sich wirklich das finde ich jetzt zum Beispiel sehr heilsam, gerade wenn man selbst in einer nicht so schönen Familiensituation groß geworden ist, und davon kenne ich tatsächlich sehr, sehr viele Frauen, wenn man das weiß, es ist die eigene Mutter gewesen und sie hat es trotzdem geschafft, ja, trotz aller Schwierigkeiten, dann finde ich es sehr heilsam. Und das ist für uns eben sehr, sehr schön. Es gibt auch Märchen, zum Beispiel den Eisenhans, der nicht so bekannt ist, wo man auch lernt, wie die Initiationsstufen von einem Jungen zum Mann sind. Also auch die kann man durchaus heute noch lesen. Aber mit den ganzen anderen Prägungen würde ich ein bisschen aufpassen, was ich an die Kinder vor allem weitergebe.
Okay, warte, aber ich habe es nicht ganz verstanden, was daran jetzt stärkend oder tröstlich ist. Weil, also ich kenne ja den Hintergrund nicht, dass zum Beispiel bei Schneewittchen eigentlich die eigene Mutter war. Also kannst du noch mal in einem Satz sagen, was du jetzt tröstlich findest?
Genau, okay. Also stärkend ist es, dass, wie gesagt, man als Kind schon lernt oder wir gelernt haben, dass das nicht alles verloren ist im Thema eigenes Leben, ja, dass sozusagen nichts wirklich schief gehen kann, dass es immer Möglichkeiten gibt, Dinge noch zu verändern. Ja, manchmal kommt einem die böse Hexe in die Quere. Manchmal ist es aber auch so, dass Frauen anderen helfen, die Aufgabe dann doch noch zu lösen. Also man lernt, dass es durchaus noch viel Gutes geben kann in der Zukunft, auch wenn es in der eigenen Familie gerade relativ schwierig ist. Also das finde ich sehr tröstlich und mutmachend.
Ah, okay, alles klar. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass viele Väter in klassischen Märchen eher Nebenfiguren sind. Also das sind irgendwelche Könige, die nie auftauchen oder ihre Töchter verheiraten wollen und das ist der einzige Zweck. Oder auch bei Hänsel und Gretel der Vater, der irgendwie Holzhacker ist oder Holzfäller und die Kinder da einfach im Wald stehen lässt, weil seine auch wie der Stiefmutter das so sagt. Was machen solche klassischen Märchen mit unserem Bild von Vaterschaft und was macht das bei unseren Kindern?
Ja, Vater findet nicht statt in der Familie. Tatsächlich, damals war es ganz stark so gewollt. Ich habe ja vorhin auf die geschichtliche Reise der Märchen auch eingespielt. Damals hatten wir keine 8-Stunden-Tage, damals waren es 12- oder 14-Stunden-Tage. Das heißt, Väter fanden tatsächlich nicht zu Hause statt. Viele Väter oder Großväter sind im Krieg gestorben. Das heißt, mit solchen Märchen ist man im Prinzip auch auf diese zeitgenössische Komponente eingegangen, dass Vater einfach im Familienumfeld auch nichts zu sagen hat. Das ging ja sogar noch bis in die 50er so. Mir wurde mal erzählt, wie mein Opa den Kinderwagen schieben wollte. Ja, er wollte seiner Frau einen Gefallen tun, er wollte sie unterstützen. Ihr ging es auch nicht so gut. Die Kinderwagen waren noch nicht so leicht lenkbar wie heute. Und dann ist tatsächlich ein Nachbar aus der Haustür rausgeschossen, hat ihn vom Kinderwagen weggestummt und gesagt, das gehört sich nicht. So. Aus dieser Zeit und davor kommen die Märchen. Aber wie wünschen wir uns denn heute Familie? Wünschen wir uns abwesende Väter? Nein. Ich finde auch durch die Möglichkeiten, die es heute beruflich gibt, auch durch Homeoffice oder dass beide Teilzeit nehmen oder. Es gibt so viel mehr Möglichkeiten, wie Vater heute funktionieren kann. Und ganz klassisch, wenn man es energetisch sieht, ist die Vaterrolle, das, was ich vorhin auch schon kurz gesagt habe, das Männliche schützt die Kreation des Weiblichen. Was ist die Kreation des Weiblichen? Vor allem auch Kinder. Und auch wenn man in das Matriarchat zurückschaut, die Väter oder die Männer hatten eine repräsentative Aufgabe. Das heißt, wenn wir Frauen heute um die Schönheit buhlen, müssten wir eigentlich sagen, die Männer müssten mal bitte wieder um die Schönheit buhlen. Mhm. Weil sie sollen ja sozusagen die Sippe und den Clan repräsentieren. Also ich bin gestern durch die Einkaufspassage gelaufen und habe mir bewusst mal Männer und Frauen im Elternalter angeschaut und auch so bis so 40, 50 plus. Was sehe ich wirklich? Die Frauen haben es sehr stark verinnerlicht. Viele achten auf sich, ne? Kämpfen noch mit der roten Phase, färben sich die Haare, wenn sie älter werden. Viele Männer lassen sich gehen. Und da sage ich, das möchte ich nicht. Ja, ich möchte nicht so einen heiß geföhnten Prinzen zu Hause, also einen großen Jungen, und davon berichten ja auch viele Mütter, dass die Väter zu Hause eher auf Kinderstufe stehen. Die zocken mit denen, die spielen mit denen Fußball. Sie fragen ihre Frau, Schatz, was gibt's heute zu essen? Ja? Und da sage ich, das ist halt ein sehr starkes Ungleichgewicht. Also ich denke, wir, und da spreche ich von uns Müttern und Frauen in unserem Alter, wünschen sich doch mal eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Mhm. Ja? Ne? Der Prinz, der den Müll runterbringt. Ja? Kann auch der König sein, der den Müll runterbringt. Ja? Und was wir aber lernen durch die Märchen, dass es eben so richtig sei. Und da sage ich, wir brauchen eigentlich neue Märchen, weil das ist, wie gesagt, Märchen dürfen sich dem Zeitstrom anpassen. Und jetzt geht es nicht mehr um Co-Abhängigkeiten. Frauen haben heute die Möglichkeit, mehr zu arbeiten, besseres Geld zu verdienen. Ja, es gibt immer noch 1000 Schwierigkeiten. Erzählt mir nichts, Mental Load und Care-Arbeit und so weiter und so fort. Auch noch eine Diskriminierung Müttern gegenüber. Aber wir wünschen uns eigentlich, hätten wir doch gerne jemand, der zu Hause genauso anpackt wie wir, genauso viel Verantwortung übernimmt, ja, genauso viel für die Kinder da ist wie wir. Aber Männer haben es nicht gelernt, auch durch solche Märchen. Wir wissen nicht, wie so eine Vaterrolle aussehen kann, ja, und woher soll man es denn lernen? Und die Märchen sind dann natürlich in der alten Form nicht sehr hilfreich. Und deswegen ist es so, da sollte man wirklich gut aufpassen, was gibt man vor allem auch Jungs mit durch solche Märchen, ja, was gibt man mehr Mädchen mit durch solche Märchen, wirklich bewusst Märchen auswählen vorher. Und auch mal gucken, was gibt es vielleicht für Geschichten, wo diese klassischen Rollenbilder eben nicht mehr so funktionieren. Weil wie gesagt, wir lernen vor allem in der Kindheit durch Familie, durch Beziehung das Bild, wie Familie funktioniert und wie Beziehung funktioniert. Und mir sagte vor kurzem eine Freundin, das fand ich sehr schön, sie sagte, ach eigentlich, wenn man sich so die Prinzen jetzt mal so anschaut, haben noch nichts erreicht im Leben, haben einen Arsch voll Geld vom Vater, sind so ein bisschen die Spitzbuben, ja, so dürfen sich so ein bisschen austoben, aber wissen nicht so genau, worum es geht. Und am Ende kriegen sie noch irgendeine Prinzessin. Und da sagt sie, nee, sie will gar nicht so einen heiß geföhnten Prinzen, sie will eigentlich wirklich einen König. Ja, sie will einen König, der Lebenserfahrung hat, der sich ausgetobt hat, der gekämpft hat, der beschützen kann und der weiß, was eine Familie für ihn für einen Wert hat.
Mhm. Dann sag doch mal, wie sollte denn die Vaterrolle heutzutage aussehen? Welche Rolle sollten Vätern in Familien spielen, damit wir wirklich eine sichere Kindheit erleben können?
Ja, sie sollten präsent sein. Mhm. Also das ist schon mal das Erste, weil man kann ja mal so schauen, wie viel Präsenz hat der Vater in der Familie täglich und wie viel Präsenz die Mutter. Und sie sollten auch, also was so für mich sehr wichtig ist, ist, dass sie auch einen Haushalt schmeißen können. Ja, also dass sie eben nicht da stehen mit zwei linken Händen und sagen, ja, das hat aber meine Mutti gemacht. Nein, also wir Frauen sollten wieder lernen, Frau zu sein. Das heißt nicht die ganze Zeit zu machen. Wenn wir die ganze Zeit in der Mutterrolle sind, machen wir den ganzen Tag. Wenn wir wieder Frauen sind, heißt das, Frau ist ja eigentlich energetisch gesehen, weibliche Energie ist ja eher eine passive, ist ja eher eine aufnehmende, der Intuition folgende, aber man hat Zeit. Zeit für etwas. Und ich glaube, das ist der Schmerzpunkt von vielen Müttern. Ja, auch Väter haben sehr, sehr viel zu tun, das stimmt. Aber dieses Ungleichgewicht im Familiären darf sich auflösen. Wieso holt nicht der Papa die Kinder ab? Ne? Wieso bringt der Papa die Kinder nicht zum Training? Warum backt der nicht den Kuchen für das Fest? Ja? Väter sollten nicht, also ich finde, beide müssten eigenständig sein. Die Frauen müssten eigenständig sein, was das Finanzielle anbelangt. Mhm. Ja? Finanziell unabhängig sein, und das haben wir in der Ehe leider nicht. Da gibt es immer eine finanzielle Abhängigkeit durch die Wirtschaftseinheit. Und Männer müssen unabhängig sein, dadurch, dass sie auch finanziell eigenständig sind, aber auch wissen, wie ihr Leben funktioniert, wie sie sich kleiden können, wie sie sich pflegen können, wie sie ihren Haushalt schmeißen können. Und wenn wir das haben, Mann und Frau, nicht Mutter, Bemutterungsrolle und großer Junge, ja, sondern Mann und Frau auf Augenhöhe, dann gibt es, glaube ich, auch ein ganz anderes Miteinander mit den Kindern. Ja, dann gibt es nicht dieses Gerangel oder in einem Trennungsfall. Ich meine, ich bin selbst Alleinerziehende, ich habe das hinter mir. In einem Trennungsfall ist es ja so, Frau muss sich wieder rauspopeln und irgendwie finanziell eigenständig werden und beruflich auch noch unter einen Hut kriegen. Und Vätern, Männern, bricht häufig das ganze Sozialgefüge weg, ja, dafür war die Frau verantwortlich. Oder sie wissen am Ende gar nicht mehr, Gott, wie mache ich das, wenn ich jetzt eine eigene Wohnung habe? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, wer hilft mir denn da? Oder wenn die Kinder da sind, ja, schön, dass meine Mutter da ist oder schön, dass meine neue Partnerin da ist, ja, weil sie auch mit den Kindern nicht so richtig können. Sehe ich ja sehr, sehr häufig. Und deswegen, wenn Mann und Frau auf Augenhöhe sind, jeder für sich selbst verantwortlich ist, sein Leben auf die Reihe kriegt, seine Kohle hat, ja, dann darf es sich auch einfach trennen, weil ich glaube, dann würde auch sehr viel gemeinschaftsverantwortlich dann im Trennungsfall auch mit den Kindern umgegangen. Und es würde eben nicht dieser große Schockmoment entstehen.
Jetzt hast du uns eloquent erzählt, dass die klassischen Märchen unseren Mädchen erzählen, dass sie also in diese Bemutterungsrolle sollen und die Jungen lernen aus den Märchen, dass sie quasi nichts tun müssen und dann am Ende aber trotzdem die Prinzessin bekommen. Nun hast du ja extra deswegen dein eigenes Märchenbuch geschrieben. Erzähl uns doch mal, wie können wir denn Märchen so erzählen, dass sie eben starke, gleichberechtigte und auch heilsame Bilder in den Köpfen unserer Kinder hinterlassen?
Ja, wie kann man es erzählen? Also man kann natürlich ganz neue Geschichten erzählen, aber mir war es ganz wichtig, die alten Geschichten, ich habe so das Gefühl, die wurden ziemlich zerhackstückt. Also auch wenn man sich die liest, ich finde, da sind große Anschlussfehler drin. Und meine Intention war, wie kann ich mit einem Schneewittchen wieder gut umgehen können? Wie kann ich mit dem Rotkäppchen wieder grün werden für mich innerlich? Was ist da in dem Märchen passiert? Und wie gesagt, wenn man so recht viel sich mit diesem männlichen, weiblichen, Frau, Mann, Mutter, Vater, Matriarchat, Patriarchat auseinandersetzt und sagt, eigentlich ist doch unser Wunsch heute die Augenhöhe. Also wie kann ich ein Stück weit das Weibliche stärken in der Rolle? Das klassische Mädchen-Jungs-Ding rausnehmen und wie kann ich das Männliche wieder zurück in die Familie bringen, das Väterliche zurück in die Familie bringen, weil das ist ja wirklich absolutes Brachland. Plus, dass Frau lernen darf, dass es nach der roten Phase weitergeht. Und aus diesem Blickwinkel heraus habe ich mir diese drei Märchen, das Rotkäppchen, das Schneewittchen und den Froschkönig angeschaut und erstmal versucht, aus dem, was da ist, eine andere Wendung vielleicht zu kriegen. Also meine Intention einfließen zu lassen, das Klassische in den Geschichten aber drin zu lassen, wie beispielsweise beim Rotkäppchen gibt es ja ganz klar diesen Dialog zwischen Wolf und Großmutter. Ja? Warum hast du so große Augen? Nee, oder warum hast du so große Ohren? Warum hast du so ein großes Maul? Und das ist ja genau der Point, wo es sehr kritisch wird, wo es sehr gefährlich wird, ja? wo es gewalttätig wird. Ja? Ganz grundsätzlich muss man sagen, es ist okay, wenn Märchen gewalttätig sind, weil Kinder, und wenn sie jetzt besonders für Kinder sind, mögen es sehr gerne, dass es gut und böse, dass es da eine Trennung gibt. Die haben auch kein Problem mit dem Tod, weil das ist einfach diese Kinderwelt. Ne? Das Gute ist Gute und ist gut und kriegt am Ende irgendwie alles super und schön und das Böse wird bestraft. Und da kann man den Eltern ein bisschen die Angst nehmen. Also es muss nicht so weich gewaschen sein im Sinne von, da darf jetzt nichts Böses passieren, das ist in Ordnung. Aber die Frage ist ja, was ist die Symbolik dahinter? Und die Symbolik hat mich stellenweise sehr erschreckt. Mhm. Ich hatte vorhin den sexuellen Übergriff erzählt beim Rotkäppchen. Und Rotkäppchen ist eins der wenigen Märchen, wo das Mädchen nachher noch ein Mädchen ist. Also es ist, eigentlich sind hier immer so die Geschichten drin, wie wird man erwachsen? Ja, für Jungs und für Mädchen. Und das Rotkäppchen bleibt ein Rotkäppchen, bleibt ein Kind. Und ein Verspeisen ist eben ein sexueller Übergriff. Und da habe ich dann gedacht, als ich das gelesen habe, und die Symbolik verstanden habe und mir alle Schuppen von den Augen gefallen sind. Ich dachte, da läuft ein unschuldiges Kind durch den Wald, trägt das rote Zeichen, was heißt, hallo die Waldfee, ich bin zu allem bereit. Und dann darf ein alter Wolf, also ein der ist ja keine 5, ja, der ist ja vielleicht 50 oder so, ja, der darf einfach mal sich hinstellen und sagen, ja, was denn, die trägt doch das rote Zeichen. Also so blind, ja, agieren dürfen.
Okay.
Und da habe ich gedacht, jetzt schlägt es 13. Das kann ich keinem Kind mehr mit gutem Wissen und Gewissen vorlesen, nachdem ich das verstanden habe. Und dann fing ich an, wirklich so ein bisschen, sag mal, mit dem Skalpell an den Märchen rumzudoktern. Unlogisches rauszunehmen, Anschlussfehler zu korrigieren, matriarchales Wissen wieder einfließen zu lassen. Das ist mir wahrscheinlich, also wahrscheinlich sind sie nicht in ihrer Urform, da bin ich mir ganz sicher, aber sie passen, denke ich, in die heutige Zeit. Mhm. Nehmen genau diese Symbolik und die Schmerzen raus, wo ich sage, das will ich meinem Kind nicht erzählen und packen ganz Neues, teilweise auch von anderen Märchen, ganz neue Wendungen rein, ohne, sage ich mal, diese klassische Form, die man noch kennt, irgendwie groß zu torpedieren. Also da wird jetzt nicht am Ende irgendwie was Spooky-artiges draus im Sinne von ganz merkwürdig abgedriftet, ja. Mhm. Und ich habe schon sehr häufig gehört, was ich jetzt sehr schön fand, Mütter, die es vorlesen, kommen in Heilung, nämlich genau mit diesen komischen Mustern, wo wir denken, es fühlt sich komisch an, ja. Und Kinder, die ja mit den alten Märchen gar nicht so viel zu tun haben, weil Eltern sie heute gar nicht mehr lesen, wirklich im großen Stil, nicht mehr lesen, auch Erzieherinnen lesen keine klassischen Märchen mehr. Ich glaube, wir spüren alle, dass da irgendwas nicht mehr so ganz zeitgemäß ist. Und da bekomme ich gespiegelt von den Kindern, dass sie diese Geschichten lieben. Und vor allem, wir kriegen mit diesen Geschichten, vor allem im Froschkönig, der heißt ja dann, der Frosch wird zum König. Also er wird wirklich zum König, ja. Er wird nicht zum König gemacht. Er muss selbst daran arbeiten, dass er zum König wird und seine Rolle einnimmt, des Beschützenden und des Repräsentierenden, ja. Und nicht einfach geschenkt und hinten durch die Hintertür, ja. Mhm. Da bekomme ich sehr häufig mittlerweile mit, dass Jungs diese Geschichte lieben. Ja, wirklich sagen, Mama, lies es mir nochmal, Mama, lies es mir nochmal. Und ja, weil sie nämlich lernen in diesem Märchen, wie sie wirklich selbst zum Mann werden können. Und ich denke, das wünschen sich auch viele Jungs heute. Da sie wirklich auch, sie wollen auch auf Augenhöhe kommen. Und das ist etwas, was mich sehr, sehr freut, dass mir scheinbar da der Bogen ganz gut gelungen ist, sodass wir Eltern uns noch wiedererkennen in den Märchen, dass wir teilweise etwas verblüfft sind, wie die Geschichte weitergeht. Und nicht nur wir, sondern auch die ältere Generation. Also eine Großmutter hat vor kurzem von ihrer Tochter das Buch geschenkt bekommen. Mhm. Und dann berichtete mir die Tochter wirklich gänsehautartig, dass die Oma mag Märchen, ja, sie hat das Buch genommen, so ein bisschen drin rumgeblättert und dann haben sie gemeinsam gegessen und nach dem Essen hatte sie gemeint, darf ich euch ein Märchen daraus vorlesen? Und alle so, ja schön, ne? Also ich meine, die Familie kommt wieder zusammen, es werden wieder Märchen gelesen, ist das nicht herrlich?
Ja.
Und die Oma las das vor und fing an zu weinen.
Oh.
Und es hat in ihr im Prinzip auch diese alten Muster, also wir müssen gar nicht groß drüber diskutieren, ja, sie las das Märchen, sie erkannte die heilsame Wendung und das hat auch ganz viel mit ihr selber gemacht. Und am Ende haben sie alle drei Märchen, die in dem Buch drin sind, gelesen und es waren keine Kinder im Raum. Es war sie, ihr Mann und die Tochter. Und da sage ich, wow, also wenn das so generationsübergreifend wirkt, ne, in allen Schichten, wie darf ich Kindheit erleben als Kind? Ja, weil in meinen Märchen kommen die Väter zurück. Schneewittchen kommt bekommt von ihrem Papa Rückendeckung. Ja? Der ist nicht einfach weg oder interessiert sich nicht. Der Papa kommt zurück. Der Papa beschützt sie. Frauen lernen, dass es eben nicht nur darum geht, schön zu sein, sondern eine ganz andere Rolle noch einzunehmen. Und Großmütter dürfen auch tatsächlich ein Stück weit heilen, weil sie eben genau diese alten Prägungen sehr stark verinnerlicht haben. Hm.
Ja, das klingt wirklich super spannend. Liebe Silke, ganz, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Ja, vielen lieben Dank. Ich erzähle wirklich gerne drüber und ich glaube, das ist auch das, was wir heute brauchen, dass wir mal endlich, wenn wir schon nicht selbst wissen, woher auch, wie es gehen könnte, uns zumindest eine Idee holen, wie es anders sein kann, vor allem für unsere Kinder. Ich glaube, da wünschen wir uns sehr, sehr viel, dass es bei denen vielleicht dann doch ein bisschen anders läuft im Haushalt, ne?
Ja, total. Und ich kann mir vorstellen, dass viele ZuhörerInnen Lust bekommen haben, jetzt dein Buch mal zu lesen mit den tollen neuen Märchen. Es heißt Der 13. Schlüssel und du hast uns ein Exemplar zur Verlosung mitgebracht. Schaut gerne nach dem Erscheinen der Folge bei Instagram vorbei. Dort könnt ihr ein Exemplar gewinnen und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es ist wirklich ganz wunderbar geworden und ihr findet darin viel modernere und geschlechtsneutralere oder geschlechtsgerechtere Märchenklassiker. Schaut unbedingt mal rein. Wir verlinken das Buch natürlich auch wieder bei uns in den Shownotes und im Blog.
Und wenn man jetzt denkt, oh ja, woher soll ich die Symbolik jetzt verstehen aus den Märchen? Ich habe tatsächlich hinter den drei Märchen einen Elternguide reingeschrieben, der auch gar nicht mal so klein ist, ja, wo wir wirklich lernen, deswegen ist auch etwas kleinere Schrift, dass die Kinder es nicht bringt lesen, wenn sie es lesen können, dass wir Eltern auch nochmal lernen, was ist da wirklich in den alten Märchen schiefgelaufen, wonach kann ich vielleicht andere Geschichten besser auswählen und was ist das für eine Symbolik, was ist rausgenommen worden, aus welchen Gründen, was ist reingekommen, aus welchen Gründen und so nochmal selbst tatsächlich bei Märchen ganz stark auf Spuren und Heilungssuche gehen kann.
Ja, spannend. Also, wie gesagt, macht mit und vielen lieben Dank an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es war genauso spannend wie für mich. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin sagen wir auf jeden Fall erst einmal Tschüss und viel Spaß beim Märchenlesen.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.